Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Schlimmster Albtraum aller Eltern. 15-Jähriger erschießt 3 Mitschüler in der Nähe von Detroit, wie auch immer man das ausspricht, in den USA. Und ich bin da über eine Geschichte gestolpert, die mit Sicherheit auch ein Albtraum für alle Beteiligten war. Ihr Jugendliche, stellt euch einfach mal vor, euer Vater, der kommt fröhlich heim, jubelnd heim, hat eine offensichtlich guten beruflichen Erfolg gehabt und man denkt ihr, ach, da freue ich mich doch mal mit ihm und geht ihm entgegen und dann bricht er zusammen und sagt, wie kannst du mir entgegenkommen? Jetzt muss ich dich umbringen. Oder ihr Erwachsenen, stellt euch einfach mal vor, ihr habt um was gebeten bei Gott und sagt dann zu Gott, naja, also Herr, wenn du mir das Erbetene gibst, dann werde ich dir das opfern. Was werde ich dir opfern? Ich werde dir das Erste geben, was hier aus der Haustür rauskommt, wenn ich heimkomme. Und blöderweise ist es eure Tochter. Was die Geschichte mit uns zu tun hat und ein paar Gedanken dazu, das möchte ich euch jetzt sagen. Und zwar, ich möchte euch kurz in das Setting mit reinnehmen, das damals war. Es war Krieg oder es ist Krieg angestanden und die Ammoniter haben vorgehabt, die Israeliten anzugreifen. Übrigens so Ironie des Schicksals. Wisst ihr, wer die Ammoniter sind und die Moabiter, wo die herkommen? Das ist eigentlich Verwandtschaft gewesen von Israel. Das sind nämlich die Töchter vom Lot, und zwar von Lot seinen Töchtern wiederum. Und die haben damals, weil sie keine Männer gehabt haben, den Lot betrunken gemacht und haben dann mit ihm Töchter oder Söhne gezeugt. Und daraus sind die Ammoniter und die Moabiter entstanden. Nur mal so nebenbei. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz rein in die Folien. Und zwar steht die im Richter. Und da heißt es hier, und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören und ich will's als Brandopfer darbringen. Und so zog Jephtha auf, die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hände. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aroer bis hin nach Milit, 20 Städte und bis nach, wie auch immer das heißt, so wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Als nun Jephtha nach Mispa zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Pauken und Reiten. Und sie war sein einziges Kind. Und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich? Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann es nicht widerrufen. Sie aber sprach, mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn? So tu mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerecht hat an deinen Feinden, den Ammoniter. Und sie sprach zu ihrem Vater, du wolltest mir das eine gewähren. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrau schaffe. Er sprach, geh hin, und ließ sie 2 Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielinnen und geweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater, und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Sie hatte nie einen Mann erkannt. Genau. Warum das so wichtig ist, ne, dass sie nie einen Mann erkannt hat, es gab damals einen ehrenhaften und unehrenhaften Tod. Sie noch keine Kinder hatte, dann war sie noch irgendwo unehrenhaft und tot. Deswegen denke ich mal, wird das hier so erwähnt. Und es war Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen zu klagen und die Tochter Jephthas des Gileaditers 4 Tage.
Ey, unglaubliche Geschichte, oder?
Mir ging es so, ich habe die Geschichte ungefähr dreimal, meine ich, gelesen gehabt und habe es immer wieder weggelegt, weil, ganz ehrlich, ich habe die Schuld immer bei Gott gesucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ist das für ein Gott? Wie kann Gott das zulassen, dass gerade seine einzige Tochter aus der Schwelle rauskommt, über die Haustürschwelle geht? Was ist denn das von Gott? Kann der nicht Hund oder Katze, oder vielleicht hat der Jephtha ja auch dieses Gelübde gemacht, weil er gehofft hat, dass seine Frau rauskommt, ich weiß es nicht. Na, aber warum gerade seine Tochter? Und ich denke, in jede Geschichte, die in der Bibel aufgeschrieben ist, steht irgendwas drin, was auch für uns wichtig sein könnte. Ja? Und da möchte ich mal ein bisschen mit euch drauf schauen. Und zwar, was können wir aus der Geschichte lernen? Zum einen die Prägungen aus der Vergangenheit. Im allerersten Satz, kannst du mal den Satz einblenden, steht, und ihr wisst eins, im ersten Satz steht immer am Anfang und am Ende, noch zwei Folien weiter, am Anfang und am Ende steht immer das, was am allerwichtigsten ist. Da heißt es hier, Jephtha, der Gileaditer, war ein streitbarer Mann und war Sohn einer Hure. Wenn wir jetzt noch ein paar Sätze weitergehen, dann heißt es, als er groß wurde, stießen die anderen Söhne ihn aus und sagten, du bist der Sohn einer anderen. Du bist der Sohn einer anderen. Also offensichtlich hat der Jephtha beim Vater gelebt und nicht bei der Mutter. Du bist der Sohn einer anderen. Da war es nichts mit Erben, da war es nichts mit dem Erstgeburtsrecht, was er wahrscheinlich bekommen hätte. Es liest sich so, als wäre er der erstgeborene Sohn des Vaters gewesen. Und er musste vor seinen Brüdern fliehen. Denkt euch da mal rein, wenn ihr der Jephtha wärt. Was würde das euch machen? Was macht es mit einem, wenn du der Sohn bist, der schon keine Mutter hat, die offensichtlich nicht da ist, der als einziger Sohn dort lebt und dauernd gemobbt wird, dass er derjenige ist, der Sohn einer anderen ist, ja, der Sohn einer Hure ist. Ohne ein Prophet zu sein, glaube ich, du fühlst dich nicht. Du fühlst dich gemobbt, du fühlst dich ungeliebt, du fühlst dich ausgestoßen. Was macht es mit deinem Selbstbild? Deine Geschwister. Und was macht es mit deinem Vaterbild? Überleg mal, da kommen die Söhne und sagen, Jephtha, hau ab, du blöder Hurensohn. Und was macht der Vater? Mutter hat er ja keine, die ihn verteidigen kann. Er macht nichts. Was macht es mit deinem Vaterbild? Was würdest du denken? Sicher irgendwas wie, ich kann mich auf meinen Vater nicht verlassen. Ich bin ihm nicht wichtig. Nie setzt er sich für mich ein. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir ein Vaterbild, dass wir Gott ja häufig als ein Vaterbild haben, was macht es dann mit deinem Gottesbild? Und das so was wir erfahren. Kann man gut vorstellen, dass du dann auch denkst, Gott hilft nicht. Gott greift nicht ein. Seht ihr selbst in der Stelle, hilft ihr selbst, dann hilft ihr Gott. Und last but not least, es prägt natürlich auch deinen Charakter. Das heißt, ihr habt es gerade vorher gelesen, das heißt im ersten Satz, den wir über Jephtha lesen, nicht nur, dass er ein Hurensohn ist, sondern dass er auch ein Streng. Allererste, was wir gelesen haben, ist ein streitbarer Mann. Und das heißt auch von ihm, dass er durch die Gegend zieht mit einer Bande. So, und all das müssen wir eigentlich wissen, um die Geschichte von Jephtha in gewisser Weise verstehen zu können. Weil eines passiert dann in seinem Leben drin, wo genau das wichtig wird, was er nämlich ist, dass er ein streitbarer Mann ist. es findet dieses Game-Changing statt, was wir uns eigentlich immer wünschen, wenn wir unterdrückt sind, wenn wir missachtet sind, dass plötzlich die anderen herkommen und sagen, hey, wir brauchen deine Hilfe. Jephtha, du bist unser Mann. Wir wollen dich haben. Du bist der Einzige, der uns retten kann. Und genau das passiert. Nämlich in Vers 7, beziehungsweise es ist so, als die Ammoniter eben ankommen, haben sie ihn ausgewählt. Er, der streitbare Typ, er ist der Richtige, um Israel gegen die Ammoniter zu verteidigen. Und sie kommen also auf ihn zu und haucht euch mal an, wie der Jephtha ihn empfängt. Die Obersten kommen an und er sagt zu ihnen in Vers 7, seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Fühlt euch mal da rein. Wenn ich der Jephtha wäre, ich würde mich ja sowas von freuen. Endlich kommen diese Vollidioten an. Ja, jetzt sehen sie, was ich wert bin. Ne? Mit starker Hand kann ich hier durchziehen und so. Und ich bin wer. Ne? Und er demütigt sie gleich mal irgendwo und sagt, jetzt kommt er angekrochen und sagt ihnen schon relativ deutlich, was er von ihnen hält. Und dann macht er eins. Er lässt sie schwören, dass er der Oberste sein wird, wenn er den Krieg gewinnt. Und was antworten sie ihm? Sie sagen, ja, wir würden uns unter dich demütigen. Du sollst unser Oberster sein. Du sollst der Anführer sein. Du sollst der Chef sein. Jephtha, du bist es. Geile Sache. Und ich vermute mal, der Jephtha hat die Leute den Schwur machen lassen, weil er genau wusste, ich kann ihnen nicht vertrauen. Das sind diejenigen, die mich ausgestoßen haben. Die haben mich davongejagt. Wie soll ich denen vertrauen können? Und deswegen müssen sie schwören und Gelübde ablegen, dass ich der Oberste bin. Und das ist auch, glaube ich, mit der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Und nochmal, wenn wir von Jephtha reden, können wir immer auch mal Charlie sonst irgendjemand einsetzen, ne, und mal schauen, was wir daraus lernen können. Ist ja nicht so, dass wir vielleicht nicht ähnliche Geschichten haben oder auch manchmal ähnlich denken. Jephtha macht nämlich eins nicht. Und ich setze jetzt eins vorne an. Jephtha kennt Gott nicht. Sage ich jetzt einfach mal so. Und ich sage euch warum. Jephtha kennt Gott nicht, weil das, was hier bei den Menschen gut funktioniert, dass er sie im Schwur abhalten lässt, das denkt er, muss ich jetzt auch mit Gott machen. Und es heißt hier, das habe ich euch vorenthalten, wir haben ab Vers 30 gelesen, im Vers 29 heißt es, der Geist Gottes kommt auf Jephtha. Das heißt, Jephtha weiß, Gott ist mit mir. Gott möchte, dass ich in diesen Krieg ziehe. Und Gott wird mir auch den Sieg schenken. Aber Jephtha ist mittlerweile ein vorsichtiger Mann geworden. Einer, der überall die Feinde sieht. Einer, der nicht mehr vertrauen kann. Und er sagt zum Herrn, er gibt ihm ein Gelübde, dem Herrn. Und dieses Gelübde, muss er selber wahrscheinlich am Schluss erkennen, ist einfach so doof. Ne? Indem er nämlich sagt, ich werde dir das erste opfern, was hier durch die Türe kommt. Und offensichtlich sieht er eben Gott auch so an wie Mensch. Und Gott, wenn er uns was schenkt, dem müssen wir nichts zurückschenken. Wir müssen auch Gott nicht mit dem Gelübde zu irgendwas zwingen. Und die Frage ist ja auch, warum hat Gott oder warum hat der Jephtha gerade so ein blödes Gelübde gewählt? Ne? Ich meine, wer kommt schon auf so eine Idee, das erste zu opfern, was aus dem Haus, aus der Haustür rauskommt? Was denkt ihr? Bescheuert. Ich kann sagen, ich bin nur ein Brandopfer da oder sonst schon was. Aber warum gerade das Erste, was aus der Tür kommt? Das hat mich lange Zeit beschäftigt. Ich kann es auch nicht wirklich beantworten. Aber eins weiß ich, in der Zeit, wo Jephtha gelebt hat, gab es in den anderen Kulturen Kinderopfer. Die Kanaaniter, die haben immer Kinder geopfert, um ihre Götter zu besänftigen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war das auch so ein Move von dem Jephtha, wo er gesagt hat, naja, vielleicht reicht der eine Gott allein nicht Und ich muss da auch noch die anderen Götter mit ins Spiel holen. Ja? Vielleicht hat er sogar vermutet, dass seine Tochter oder seine Frau oder zumindest ein Mensch als erstes über die Schwelle kommt. Und er wusste, vielleicht kann ich Gott nur mit dem Menschenopfer besänftigen. Ich weiß es nicht, das ist nur Spekulation. Ja? Aber Jephtha hat eines nicht gemacht. Er hat nicht die Wahrheiten Gottes herangezogen, die für sein Leben gezählt haben, sondern er hat auf sein Gelübde gebaut und hat sein Gelübde hier mit reingenommen, was ihn später in Nöte gebracht hat. Und deswegen möchte ich euch mal noch ein paar Wahrheiten hier anwerfen, wo ich einfach finde, die auch für uns wichtig sind. Wenn du mal die nächste Folie nimmst, bitte. Da müsst ihr jetzt draufstehen, genau, als allererstes. Ich habe im Nachhinein gedacht, vielleicht hätte ich eine Folie nehmen sollen, wo auch Dinge draufstehen, die der Jephtha schon als Schrift hatte, habe ich jetzt aber nicht gemacht, aber es soll ja auch zu uns sprechen. Ne? Aber schaut euch das mal an. Hier heißt es in Jesaja 41,10, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wer hat sich schon gefürchtet? Jeder. Aber hier heißt es, fürchte dich nicht. Warum? Ich, der Gott, bin mit dir. Weiche nicht, also bleib bei mir. Ich bin dein Gott. Geh sonst nirgends hin. Vertrau nur auf mich. Ich stärke dich. Wenn es dir schlecht geht, er stärkt dich. Er hilft dir auch. Das ist seine Zusage. Und er hält dich durch die rechte Hand und mich natürlich auch meiner Gerechtigkeit. Also er hält uns immer. Und wenn du vielleicht auch jemand bist, der als Hurensohn gemobbt oder sonst irgendwie aufgewachsen bist, Hut ab, gepriesen seist du, weil du kannst den nächsten Vers für dich nehmen. 1. Korinther 1,21, das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Wie gut, wenn wir als Kinder schon gemobbt worden sind. Hier haben wir unsere Zusage. Dann, er hat dich schon vor Gründung der Welt ausgewählt. Dich und dich und dich, uns alle. Und er hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und jeder und wirklich jeder und auch der Letzte und wirklich jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn du schon gegen Gott gekämpft hast, zu deinen Lebzeiten, weil du nicht von Anfang an ihn erkannt hast, dann sei froh, weil Jesus Christus ist für uns zu der Zeit gestorben, als wir noch Feinde waren. Das heißt, Gott mit uns. Und Gott war auch mit Jephtha. Und dennoch hat Jephtha gemeint, er muss was hinzutun. Und dennoch hat Jephtha ein Gelübde abgelegt. Und wie oft haben wir das vielleicht auch schon mal gemacht, dass wir Gott nicht vertraut haben. Nur mal so als Nebensatz. Mein letzter Punkt. Jetzt gehen wir mal rein. Jephtha hat das Gelübde abgelegt, dass er das erste Gott opfern wird, was über die Schwelle kommt. Dann hat der Jephtha, da seine Tochter hingegangen ist, um Abschied zu feiern oder Abschied zu betrauern oder wie auch immer, mit ihren Gespielinnen sich zu treffen, hat er 2 Monate Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich kann mir gut vorstellen, in den 2 Monaten würde zumindest mir als Vater alles Mögliche durch den Kopf gehen und ich würde mir vielleicht auch mal überlegen, war denn das eigentlich richtig, was ich gemacht habe? Und hätte Jephtha Gott gekannt, dann hätte er in den Schriften nachgelesen, sahen damals sicher ein bisschen anders aus, aber er hätte eigentlich über ein paar Punkte stolpern müssen. Zum Beispiel über 3. Mose, das war damals schon geschrieben, 18,21. Du sollst auch nicht eines deiner Kinder dahingeben, dass es dem Moloch verbrannt werde, sodass du entheiligst dem Namen deines Gottes, denn ich bin der Herr. Oder 5. Mose 12,31. Du sollst nicht dem Herrn, deinem Gott, so tun, wie sie ihren Göttern getan haben und nicht das tun, was dem Herrn ein Gräuel ist, das, was er hasst. Denn sie, die Kanaiter, haben auch ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt, ihren Göttern. 3. Mose 20.
Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel, welcher unter den Kindern Israel oder ein Fremdling, der in Israel wohnt, eines seiner Kinder dem Moloch gibt, der soll des Todes sterben. Das Volk im Lande soll ihn steinigen. Hätte Jephtha in diesen 2 Monaten in der Schrift nachgeschaut, hätte er sich seinem Gott zugewandt, hätte er eigentlich über diese Schriften stolpern müssen. Und hätte eigentlich sagen müssen, das, was ich hier vorhabe, das ist falsch. Und hier möchte ich uns allen Mut machen. An der Stelle. Wenn wir mal was falsch gemacht haben, dann können wir immer umdrehen. Buße tun ist immer möglich. Und Buße tun ist nichts anderes, wie tatsächlich in seinem Leben eine radikale Kehrtwendung hinzulegen. Und das hätte Jephtha auch machen können. Und es gibt zum Beispiel einige schöne Beispiele. Denkt mal zum Beispiel an den Petrus, der 3-mal Jesus verleugnet hat. Und dennoch hat genau Jesus das wieder aufgegriffen und hat ihn 3-mal zu sich stehen lassen und hat ihm am Schluss, hat er gesagt, du bist derjenige, der meine Schafe weiden soll. Oder denkt an David, der den Ehebruch mit Bathseba begangen hat. Das war sicher nicht gut. Aber Gott hat wunderbar da was Schönes draus entstehen lassen, indem sie den Salomo dann hatten, der A, Thronfolger geworden ist und B, ein Vorfahre von Jesu war. Und dennoch hat Gott das in wunderbarer Art und Weise, hat er diese Sünde auch nie irgendwo beschönigt, weil wenn ihr in Matthäus jetzt nachlest, in dem Stammbaum von den Vorfahren von Jesus, dann findet ihr da die Bathseba drin, in Klammer, Frau des Uriah, Klammer zu, der genau der Mann war, den David ermordet hat. Das heißt, durch die ganze Geschichte, durch die Jahrhunderte durch, ist das Unrecht eigentlich beibehalten worden und dennoch hat Gott aus dem Fehler, den der David damals gemacht hat, was Gutes entstehen lassen. Und deswegen hätte der Jephtha auch gut umdrehen können. Und ganz ehrlich, mein Jephtha ist jetzt nicht hier, aber ich sage das jetzt eher zu uns, weil es ist eine gewisse Unterstellung, aber ich glaube, vielleicht können wir uns da alle mal dabei ertappen. Und deswegen lege ich das jetzt dem Jephtha etwas in den Mund. Ich glaube, der Jephtha, der hätte natürlich, also nicht ich glaube, sondern er hätte die Chance zur Umkehr gehabt, zur Buße gehabt. Aber was kam dadurch, dass er das nicht gemacht hat? Mit Sicherheit zum einen, er hat Gott nicht gekannt. Er hat ihn nicht gesucht. Leider hat er auch keinen Freund gehabt, so wie der David, der, wo dann der Nathan ankam, 2-mal übrigens, einmal wegen der Bathseba und einmal als er eigentlich die Thronfolge anders geregelt hätte, beziehungsweise als sich ein anderer Sohn als der Salomo zum König ausgerufen hat, da kam auch der Nathan an und hat ihm ins Gewissen geredet. Und der David hat sich immer wieder umkehren lassen. Ne? Von daher, Leute, wir können froh sein, wenn wir Freunde haben, die uns manchmal auch darauf hinweisen, wo wir falsch liegen. Punkt 1. Aber entweder der Jephtha hat es nicht gehabt oder aber er hat auf keinen davon gehört. Und was er gemacht hat, ist im Endeffekt hingegangen und hat gesagt, wenn ich einmal was geschworen habe, dann stehe ich auch dazu und dann ziehe ich das durch und dann mache ich das. Und das ist Verlässlichkeit, ne? Auch wenn es falsch ist. Man kann sich auf mich verlassen. Kennt ihr solche Leute? Ich stehe zu meinem Wort, egal was passiert. Das ziehe ich durch. Wo du dann nur denkst, ey, wow, da fehlt mir jetzt aber doch ein bisschen Portion Liebe. Und das hört sich am Anfang sehr geistlich an oder auch, wie soll man sagen, verlässlich. Ne? Aber, Leute, wir wollen nicht mit Volldampf in die Irre gehen. Ja? Da wollen wir uns lieber mal korrigieren lassen. Und, ey, froh kann derjenige sein, der Freunde hat, die dann eben auch mal rechtzeitig eingreifen. Also, um nicht so konsequent zu sein wie der Jephtha, Stefan, na, du kennst es schon, ich finde das wirklich unglaublich. Ne? Es ist wirklich was ganz was Schreckliches. Aber um nicht so blöd zu sein, um sowas mit seiner einzigen Tochter machen zu müssen, sollten wir Gott kennen und nicht an einem Irrweg festhalten. Um ihn zu kennen, müssen wir mit ihm reden. Um ihn zu kennen, müssen wir in der Bibel lesen. Und um ihn zu kennen, müssen wir uns über ihn austauschen. Von ihm zeugen. Und um ihn zu kennen, sollten wir ins Gebet gehen. Allein und gemeinsam. Und ich habe mir deswegen gedacht, und da möchte ich auch gern die Zoom-Teilnehmer ermutigen, sich mit zu beteiligen, dass wir einfach, oder ich möchte hier einen Raum geben, dass ihr Zeugnis geben könnt, wie Gott in eurem Leben schon eingegriffen hat. Vielleicht möchte da irgendjemand was dazu sagen. Punkt 1 und Punkt 2, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne natürlich Gebetsanliegen äußern, nämlich wo es einem an Weisheit mangelt, da soll man darum bitten. Man kann es aber auch gerne in die Gemeinde einkippen, entweder jetzt und hier, oder ansonsten stehen danach natürlich auch Christian, Manfred, Benjamin, Tim, auch Heidi für Gebet zur Verfügung und bereit. Genau, Benjamin, was denkst du, können wir das Mikro rumreichen oder ist das... Dann würde ich einfach sagen, lass mal durchgehen. Vielleicht möchte irgend oder wer was sagen möchte, wer da jetzt Zeit dazu.
Ich bin sehr beeindruckt, Charlie, über die Predigt. Die Predigt hat ganz viele Aspekte und vor allem auch dieses Kinderopfer. Was mir ganz arg auf dem Herzen liegt, im Dezember will unsere Bundesregierung die Freigabe der Impfung für die 5-jährigen Kinder durchführen. In meinem Herzen ist es so, dass Gott sagt, wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen ihm in allen Punkten vertrauen. Wir sollen ihm vertrauen, was Krankheit angeht, was Gesundheit angeht. Und wir sollen uns nicht auf Menschen vertrauen. Wir sollen uns nicht auf Impfung vertrauen. Und wenn jetzt die 5-jährigen Kinder geimpft werden sollen, dann ist es in meinem Herzen so, dass die Menschen beginnen, ihre Kinder zu opfern. Einem Moloch, indem sie einer Impfung mehr vertrauen, einer Impfung, die nachweislich nicht genehmigt ist, eine Impfung, die sehr viele Todesfälle schon verursacht hat. Und es ist für mich und ich denke auch für Gott ein Gräuel, hier bereits Kinder zu impfen. Und es ist, ich möchte euch wirklich das ans Herz legen, auch hier ins Gebet zu gehen. Impfung kann von Menschen durchgeführt werden, die über ihr eigenes Leben entscheiden, die über sich selber entscheiden. Aber Kinder sind Schutzbefohlene und niemand darf die Kinder antasten. Auch die Ärzte dürfen die Kinder nicht antasten. Das Militär darf die Kinder nicht antasten. Die Kinder stehen unter dem Schutz des Allerhöchsten. Ich bitte euch, einfach darüber nachzudenken und mit mir zu beten, was hier der richtige Punkt ist. Charlie, Gott hat dir heute etwas in den Mund gelegt, ins Herz gelegt und es ist eine wichtige Angelegenheit. Und ich denke, Gott spricht durch jeden von uns und Gott gibt jedem von uns einen Eindruck, einen Impuls und wir wollen alle gemeinsam darüber nachdenken. Danke.